Also ich war nie die Ingenieurin oder die Ärztin, sondern ich habe unterschiedlichste Dinge gemacht und habe dann erkannt, dass auch darin eine Fähigkeit liegt, weil es gibt auch nicht so viele Menschen, die vielleicht diese Wandelbarkeit haben, die innerhalb einer Firma eine neue Aufgabe zugeteilt bekommen und die dann gerne ausfüllen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. In der kommenden Woche startet eine neue Staffel von Die Höhle der Löwen. Schon zum 10. Mal werben bei Vox Startups um Geld von prominenten Investoren. Auch das Leben meines heutigen Gastes wurde ziemlich stark von der Show beeinflusst. Für den Tourismusunternehmer Vural Öger betreute Maike Neitz die allerersten Deals, die damals in der Show abgeschlossen wurden. Bevor sie nach Köln kam, war sie viel in der Welt unterwegs. Als PR-Beraterin und Moderatorin begleitete sie dann eine ganze Weile die Startup-Szene hier im Rheinland. Jetzt gerade ist sie schon wieder weitergezogen und arbeitet in Windhoek, Namibia. Konservative Personalchefs würden vielleicht die Nase rümpfen, weil ihr Lebenslauf so viele Sprünge hat. Maike Neitz hat den roten Faden für sich gefunden. Über das Konzept Neogeneralismus sprechen wir in diesem Podcast. Außerdem erzählt sie, was die Startup-Szene hier im Rheinland so besonders macht. Und natürlich, was sie trotz aller tollen Aufgaben in Namibia an Köln gerade vermisst. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr, heute Maike Neitz bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Maike, herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Vorneweg ein paar Fragen, die ich gerne allen Gästen stelle. Mhm. Bei dir jetzt nochmal ein bisschen was Besonderes, weil du jetzt quasi aus der Ferne schon auf Köln blickst im Moment. Aber hast du einen Lieblingsort in der Stadt?
Tatsächlich muss ich sagen, es gibt diesen Fitnessplatz, diesen wunderbaren Fitnessplatz draußen,
ja.
Wo ich trainiere in den Grünanlagen, im Grüngürtel. Und ich liebe diesen Ort, nicht nur, weil ich da ganz toll trainieren kann, sondern weil das ein ganz besonderer Ort ist, der ganz viele unterschiedliche Leute aus den unterschiedlichsten Winkeln der Stadt, des unterschiedlichsten Alters, Geschlechts, Herkunft zusammenbringt. Also man sieht da irgendwie 80-Jährige, die in Jeans sich da an diesen Fitnessgeräten ausprobieren. Die kleinen Kinder springen auf dem Trampolin rum. Es gibt Breakdancer und Boxer, die da mit Musik irgendwie rumtanzen und tänzeln. Und andere Leute, die ganz normal ihre Übungen machen. Das war für mich immer ein ganz toller Ort, der irgendwie auch diese Diversität, diese Vielfalt, aber auch die Lebensfreude und positive Energie von Köln wieder gespiegelt hat.
Ich kenne den tatsächlich nur vom Vorbeifahren auf dem Arbeitsweg und hatte noch nie mit dem Blick quasi drauf geguckt. Also
muss man drauf achten, das ist wirklich ein ganz toller Ort der Zusammenkunft.
Und jetzt natürlich, wenn wir auf die andere Seite gucken, gibt es einen Ort, eine Stelle, einen Platz, den du vielleicht besonders furchtbar findest oder fandest in Köln?
Ich glaube, der ist dann nicht spezifisch, sondern ich bin eben wieder mit dem Auto reingefahren und irgendwie hat man das Gefühl, die Grünphasen sind kurz, die Rotphasen sind lang, wenn man im Auto sitzt. Also es ist, glaube ich, so Köln aus Autoperspektive zu erleben, das ist dann so das Schlechteste, was Köln zu bieten hat.
Gibt es denn anders auf der anderen Seite Punkte, wo du sagst, da wird Köln vielleicht unterschätzt?
Ich finde es tatsächlich grüner, als mir persönlich vorgestellt hatte, bevor ich hier hingezogen bin. Also ich hatte, glaube ich, noch so einen größeren Betonklecks für mich persönlich im Kopf, als die Stadt dann tatsächlich sich gezeigt hat. Ich glaube, dass da aber auch noch unglaublich viel Potenzial ist. Ja. Aber das war so das, wo ich gedacht habe, ach Mensch, doch, ist es jetzt gar nicht. Klar, alle sagen immer, Köln ist so hässlich und es ist die Lebensfreude, die Stadt ausmacht und so. Aber ich habe gerade am Anfang in Junkersdorf gelebt und habe dann im Mediapark gearbeitet. Und da konnte ich im Prinzip ja dann irgendwie nur durch Grün und bin 30 Minuten unterwegs gewesen, durch die Stadt fahren. Das ist schon was relativ Besonderes, fand ich. Ne? Ja. Und das war ein positives Beispiel für mich.
Und jetzt nochmal auf dich geguckt, gibt es was, wo du unterschätzt wirst?
Interessant. Gute Frage, wo ich unterschätzt werde. Ich glaube, vielleicht, da werden wir ja auch drauf zu sprechen kommen. Du hast es eben in unserem Vorgespräch schon kurz erwähnt. Durch diese vielen Stationen habe ich vielleicht anscheinend sehr sprunghaft zu sein.
Ja.
Und ich werde dir gleich probieren zu erklären, dass da auch eine Konstante durchaus zu finden ist. Auch wenn ich natürlich das lebe, und da werden wir auch drüber sprechen, dass ich viele unterschiedliche Stationen mitgenommen habe. Aber ja, das ist, glaube ich, diese feine Balanceakt zwischen Unbeständigkeit und vielen Stationen, aber auf der anderen Seite doch eine Konstante, die sich so durch mein Leben zieht. Ja. Das ist vielleicht was auf den ersten Blick nicht so ersichtlich ist.
Dann sind wir mittendrin, ne? In der Vorbereitung hatte ich mir deine Homepage nochmal angeguckt auch, und ich versuch mal, also was war Bremen, Dresden, Boston, London, New York, Bangkok, Algier, Tunis, Jakarta, Istanbul, Bangkok, Istanbul, Hamburg, Shanghai, Köln dann und jetzt Windhoek. Was ist da passiert?
Ich kann alles erklären. Ich bin nicht entführt worden. Ja. Nee, ist eigentlich, es ist durchaus erklärbar. Ich probiere mal den roten Faden und oder quasi unsere so Zuhörer so mit auf meinen Weg zu nehmen. Ich bin in Bremen geboren, aufgewachsen und habe dann in Dresden internationale Beziehungen studiert. Und das Studium fand teilweise in Dresden statt, teilweise am Boston College.
Ja, ja.
Das heißt, da kam dann schon diese Boston-Komponente ins Spiel. Und ich wusste sehr früh, dass ich international arbeiten wollte. Habe meinen Master in London gemacht. Und dann ein längeres Praktikum in New York. Wäre eigentlich auch, also New York, einer meiner absoluten Lieblingsstädte nach wie vor, hätte mich da durchaus auch gesehen, war zu der Zeit gerade so der Hochpunkt der Finanzkrise, ja, absolut schwierig in meinem Bereich irgendwo in den USA Fuß zu fassen, und habe dann angefangen, für ein international agierendes Unternehmen zu arbeiten im Bereich Emerging Markets Research. Mhm. Das heißt, alle Stationen, die danach kamen, war ein Unternehmen, die haben mich immer für 6 bis 10 Monate am Stück in die unterschiedlichsten Länder geschickt, wo ich dann Projektarbeit gemacht habe.
Also einmal in Thailand eintauchen, einmal in Algerien eintauchen, einmal in Tunesien eintauchen sozusagen. Und dann,
genau,
ja,
genau. Das war für unterschiedlich lang, also so, dass man aber schon irgendwie ganz viel von dem Leben vor Ort mitbekommen hat. Mhm. Und die Idee war eben nicht wie andere Beratungsunternehmen, die fliegen ja für 3, also früher, ist ja mal, also jetzt alles pre-Corona, ne? Ich bin gespannt auch, wie sich Beratungsunternehmen jetzt neu aufstellen, aber die sind ja für 3-4 Tage rein rausgeflogen und sollten dann ein gutes Bild des Landes abgeben können oder eine Einschätzung. Und wir waren wirklich dann am Stück 6 bis 8 Monate vor Ort, manchmal länger mit unseren Analysten, und da hat sich schon ein ganz anderes Bild gezeichnet.
Ja, genau. Und dann ist aber irgendwie, fehlt noch die Brücke, wie du dann letztendlich doch in Köln gelandet bist.
Genau. Istanbul war meine letzte Auslandsstation. Und da habe ich Vural Öger kennengelernt. Mhm. Vural Öger ist es zu verdanken, dass ich überhaupt zurück nach Deutschland gekommen bin. Eigentlich mit der Idee, das war kurz vor den Gezi-Protesten. Damals wollten wir noch ein Beratungsunternehmen für Deutschland, Türkei aufbauen. Ja. Damals liefen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen auf Hochtouren.
Ja.
Das kam alles leider ein bisschen zu Fall, als Erdogan dann letztendlich seine langjährige Macht ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, muss man leider sagen, ist ein anderes Thema. Wir haben uns dann dagegen entschieden, und Vural Öger hat dieses Angebot bekommen von Sony. Sagt so, Maike, guck dir das mal an, da irgendwie Fernsehen, irgendwas soll ich da im Fernsehen machen. Und dann habe ich mit Sony Kontakt angenommen und habe mir angehört, was das denn so war, was die sich vorstellten, Höhle der Löwen und so weiter.
Es war letztendlich dann die erste Staffel, glaube ich, tatsächlich von der jetzt ja schon lange laufenden Show Höhle der Löwen. Ne?
Genau, das war letztendlich wirklich die ersten Grundsteine, die da gelegt wurden, wo wir uns Shark Tank angeguckt haben und Dragon's Den, also wo das Format schon in anderen Ländern liefen. Und ich habe Vural Bey dann letztendlich dazu geraten, dort mitzumachen, was dann dazu führte, dass ich die nächsten Jahre mich voll in die Startup- und Digitalwelt gestürzt habe. Und das war dann tatsächlich auch mein Einstieg in das Feld, in dem ich jetzt immer noch arbeite. Und habe mich selbstständig gemacht und bin irgendwann von Hamburg nach Köln gezogen. Das war 2016, glaube ich.
Okay.
Aus familiären Gründen tatsächlich. Habe aber hier dann sehr schnell Fuß gefasst, habe unterschiedlichste Projekte hier vorangetrieben, auch im Veranstaltungsbereich.
Ja.
und bin hier sehr, sehr glücklich.
Ja. Jetzt haben wir die Vielzahl der Orte quasi schon ein bisschen erklärt oder verstanden. Gab ja eben auch dann quasi von der Beratung in die Startup-Welt durchaus auch einige Stationen zwischendrin. Du hast gerade am Anfang schon mal angesprochen, dass das manchmal so ein Thema ist, das du vielleicht erklären musst oder erklären willst vielleicht auch. Weil es gibt ja auch die Überlegungen, die sagen, man muss sich in so einer Karriere spezialisieren, man muss quasi in dem einen Fachgebiet sich weiterentwickeln und eben nicht so sprunghaft vielleicht zwischen Orten und Branchenthemen wechseln. Wie ist da deine Erkenntnis oder dein Weg, den du für dich gefunden hast?
Ja, also die wichtigste Erkenntnis war, oder was mir sehr geholfen hat, war ein Buch, was für mich zum ersten Mal den Begriff Neogeneralismus auf den Schirm gebracht hat, wo es letztendlich darum ging, es war so ein Plädoyer für die Menschen, die sich nicht unbedingt in eine Schublade tun lassen und das auch nicht wollen, weil sie ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben und die im Zuge ihres Berufslebens ausleben. Ja. Und ich habe dann einen Artikel drüber geschrieben, der, wo ich heute noch, also tatsächlich muss der jetzt nochmal irgendwie gestreut worden sein, weil ich habe gerade wieder ganz viele Anfragen von ganz vielen Menschen, die sagen, ja stimmt, ich konnte mich nie auf ein Feld konzentrieren, also ich war nie die Ingenieurin oder die Ärztin oder, sondern ich habe unterschiedlichste Dinge gemacht. Und habe dann erkannt, dass auch darin eine Fähigkeit liegt, weil es gibt auch nicht so viele Menschen, die vielleicht diese Wandelbarkeit haben, die innerhalb einer Firma eine neue Aufgabe zugeteilt bekommen und die dann gerne ausfüllen in einem ganz neuen Feld. Mhm. Und ich glaube, dass es auch eine Qualität ist, die man schätzen lernen kann.
Ja.
Und die wertvoll sein kann.
Ja.
Und ich brauchte ein bisschen, um das anzuerkennen, weil ich mir tatsächlich zwischendurch Sorgen gemacht habe und dachte, oh Mensch, und macht das jetzt Sinn? Erst Emerging Markets und dann bist du in diese Startup-Welt reingerutscht und wo ist denn irgendwie dein roter Faden? Aber auf der anderen Seite habe ich auch demonstriert, dass gerade, glaube ich, mit vielen Projektmanagement-Fähigkeiten, mit einer guten Menschenkenntnis, mit auch der Bereitschaft, viel zu lernen und sich in neue Gebiete einzuarbeiten, man sehr, sehr viel gewinnen kann und dann dieses neue Teilsegment sehr, sehr gut ausfüllen kann. Ja. Und da bin ich eigentlich jetzt so ganz gut mitgefahren, muss ich sagen.
Hat das immer funktioniert oder hat das auch, du hast sozusagen die eigenen Zweifel gerade angesprochen, aber gab es auch mal, im Klischee wäre es der konservative Personalchef, der sagt, wer nur ein Jahr an einem Ort oder in einer Funktion bleibt, der ist nichts für uns. Also gab es solche Widerstände in deinem Leben?
Zum Glück noch nicht. Zum Glück noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, also war ich wahrscheinlich auch auf der glücklichen Seite und konnte die Leute davon überzeugen, dass das irgendwie gut ist. Und muss ich auch sagen, viele, gerade auch in den Anfängen von Höhle der Löwen, ein gutes Beispiel ist Frank und sein Team. Ne? Ich hatte vorher einfach noch keine Verhandlungen mit Startups geführt. Das war für mich ein komplett neuer Bereich und die haben mich dann aber mit durchgezogen und haben das angenommen, dass ich jetzt nun diejenige bin, die dafür zuständig ist von Öger Seite und dass ich mich da gerade reinfuchse. Und ich habe dann erkannt, dass meine Qualität auf jeden Fall mehr im Bereich Kommunikation liegt und dass man die Stärke weiter ausbilden kann, aber dass nicht unbedingt eine Schwäche ist, dass ich jetzt gerade erst anfange, irgendwie zum ersten Mal so Terms aufzusetzen. Mhm. Ne? Und das fand ich sehr positiv und hat mich gefreut.
Nur für den Fall, dass jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch gerade ein kleines Aha-Erlebnis hat. wie merkt man das tatsächlich? Also muss man es über die langen Jahre merken und über vielleicht auch eben Phasen der Unsicherheiten oder wie kann man zu der Erkenntnis kommen, dass man vielleicht selbst auch mit diesem Label ganz gut fährt?
Ich glaube, viel Selbstreflexion gehört dazu und ich glaube, das sind die wenigsten nehmen sich vielleicht auch im aktiven Berufsleben mal Zeit, darüber nachzudenken, so ein bisschen wie so eine wie so eine innere SWOT-Analyse, ja, wer aus dem Marketing kommt oder aus dem Business Development, der macht immer SWOT-Analysen bei Firmen, so Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Mhm. Das kann man ruhig machen, mal für sich selbst machen, ja, und mal zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich meine Stärken, was sind denn eigentlich meine Schwächen, welchen von den Schwächen bin ich bereit, vielleicht auszugleichen? Mhm. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gibt manche Sachen, da werde ich einfach, ich bin kein Numbers Cruncher Mensch, ja. Ich mag einfach keine Zahlen.
Du wirst dich nicht in den Zahlen vertiefen.
Nee, und, genau. Und es gibt dann auch so Bereiche, wo man einfach sagt, nee, dann lass auch ruhig in dem Bereich anderen dran. Es gibt aber auch Schwächen, wo man sagt, Mensch, in dem Bereich hätte ich total Lust, mein Wissen, meine eigenen Fähigkeiten aufzubessern. Mhm. Also so kann man das auch mal für sich sondieren und genau das auf der Stärkenseite. Mhm. Und das ist ein total spannender Prozess. Und ich glaube, gerade am Anfang vom Berufsleben machen das nicht so viele. Ja. Stürzen sich einfach rein, was absolut in Ordnung ist. Habe ich auch gemacht. Aber es ist ganz spannend, das auch mal so für sich, also ein bisschen Pause zu machen, einzuhalten und zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich und was wer möchte ich sein und zu wem möchte ich mich selbst vielleicht ausbilden.
Mhm. Hast du einen Punkt für dich herausgefunden, wo du merkst, jetzt muss es, jetzt darf es, jetzt soll es was Neues sein? Also dass eben so ein nächster Schritt vielleicht oder nächster Ort, nächster Punkt in irgendeiner Form Sinn macht oder nötig wäre?
Mhm. War zum Glück bei mir, ich bin in dem Bereich sehr Bauchgefühl getrieben und das hat mich dann eigentlich immer ganz gut geleitet. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass bei mir ein unnatürlicher Prozess war, sondern es haben sich neue Opportunitäten ergeben. Ein Beispiel, wie ich jetzt in meinem aktuellen Job gelandet bin.
Ja.
Also ich war in Köln relativ gut vernetzt und wurde eingeladen von der Antje Lienert von Köln Business, einer Gruppe ruandischer Unternehmer, was über die Startup-Welt in Köln zu erzählen.
Also die waren hier zu Besuch
quasi. Die waren hier zu Besuch, ne? Also eigentlich total random. Ich so, klingt natürlich erstmal spannend, weil ich habe ja dieses Ausland, so dieses Nomadengehen irgendwie schon einfach in mir. Ich hatte immer Spaß daran, international zu arbeiten, habe das also gemacht. Und habe da gelernt, dass die Leute, die ruandischen Unternehmer mit der GEZ waren. Und es gibt eine Stelle, die heißt digitale Botschafter. Und ich habe eben dann einen digitalen Botschafter kennengelernt, der gerade in Kigali war. Mhm. Und habe von dieser Position erfahren. Und da, als ich dann diese Stellenausschreibung gesehen habe und das auch nochmal zum Thema roten Faden oder Konstante, das war ganz spannend, weil ich hatte ja diesen Emerging Markets Hut schon aufgehabt, die vorherigen Jahre oder die ersten Jahre meines Berufswegs und dann die Startup- und Digitalisierungskomponente. Und jetzt finde ich tatsächlich bei der GEZ eine Position, die genau das verbindet, die Leute sucht, die in Entwicklungsländer gehen und da Digitalisierungs- und Startup-Themen vorantreibt. Das heißt, irgendwo zeigt mir das doch, auch wenn es erstmal irgendwie nicht so geradlinig scheint, gibt es doch Punkte, wo sowas zusammengeführt wird. Ne? Und dann kam also, habe ich das gelesen und dachte, Wahnsinn, ich habe mich selten so in sowas wiedergefunden und habe auch gar nicht gedacht, dass es eine Position gibt, in der ich mich so wiederfinden würde. Und da war für mich sofort klar, da werde ich mich bewerben und werde zumindest gucken, ob das ein neuer Schritt sein könnte. Und der ist es dann tatsächlich geworden.
Genau, der ist tatsächlich geworden. Ich glaube, seit Anfang des Jahres, Februar oder sowas, bist du eben eigentlich nicht mehr in Köln, sondern in Windhoek. Wir sprechen jetzt sozusagen bei deiner Sommertour miteinander. Ein paar Sachen hast du gerade schon gesagt, aber vielleicht nochmal wie sieht dein Alltag jetzt eigentlich aus, dein Arbeitsalltag?
Mhm, total spannend. Genau, ich bin seit Dezember bei der GEZ, wurde dann ongeboardet, bin im Februar nach Windhoek ausgereist. Und das geht bei den digitalen Botschaftern so, dass du immer in einer Partnerorganisation sozusagen angesiedelt wirst. Mhm. Also ich arbeite da nicht im GEZ-Büro, sondern es wird eine Partnerorganisation für mich gesucht, die mich sozusagen ausgeliehen bekommt zu 100%. Okay. Also eine Vollzeitstelle umsonst.
Ja.
Ich bin in einem Entrepreneurship Hub, der heißt Dololo. Es ist ein Coworking Space und ist ein Unternehmen, die Startup-Programme designen und durchführen für Institutionen, Firmen, die eben sagen, wir wollen junge Unternehmen unterstützen, wir wollen ein Startup-Programm aufsetzen, wir sind bereit, ein bisschen Funding auszugeben, aber wir als großer Konzern sind überhaupt nicht in der Lage, so ein Startup-Programm durchzuführen, so ein Inkubationsprogramm. Und Dololo macht das dann und hat sich dann wirklich etabliert als ein, ja, ich sag mal, Namibia ist ein kleines Land, aber als der Mittelpunkt für alle Startup und irgendwo natürlich dann auch Digitalisierungsaktivitäten, die in Namibia so stattfinden. So, und bei denen bin ich jetzt angesiedelt. Das heißt, ich helfe da. Und hier auch wieder die Vielfältigkeit, ne? Weil Entrepreneurship habt, das ist alles und nichts. Wir machen unglaublich viele unterschiedliche Dinge auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, ich habe in der Kommunikation mit eingepackt, habe eine neue Webseite für die gemacht. Ich habe interne Prozesse optimiert, interne Kommunikation und arbeite jetzt aber auch inhaltlich in solchen Inkubationsprogrammen mit und helfe dabei, die zu entwickeln. Jetzt haben wir gerade Neues angefangen, beispielsweise fürs Goethe-Institut. Da geht es um Creative Entrepreneurship. Das heißt, da kann ich auch wieder viel Wissen, was ich mir jetzt hier in Köln oder auch bei der Höhle der Löwen angesammelt habe, dann hier reinbringen, um solche Programme gut durchzuführen und wirklich junge namibianische Startups zu coachen und weiterzubringen.
Was rein vom Leben oder aber eben auch vom beruflichen Alltag, was war so die größte Umstellung seit Februar für dich?
Auto tatsächlich. Also Windhoek, ich habe noch nie so Bürgersteige vermisst und so kleine Wege zu Fuß zu gehen.
Also der grüne Weg wie hier von Junkersdorf nach Mediapark klappt da nicht?
Genau. Ja. Also der Arbeitsalltag ist tatsächlich für mich, und da habe ich glaube ich sehr viel Glück, gar nicht so eine große Umstellung, weil viele Entwicklungshelfer oder andere digitale Botschafter sind vielleicht in Ministerien angesiedelt, bei öffentlichen Institutionen. Da sind die Welten noch ganz anders, da ticken die Uhren noch ganz anders. Aber dadurch, dass ich eben in diesem Jungunternehmerbereich bin, wir sind in einem coolen, hippen Space, der auch hier mitten in Köln sein könnte. Daher ist eher so der Windhoeker-Alltag, wirklich jeden Tag mit dem Auto unterwegs zu sein, wenig irgendwie Möglichkeit, auch aus Sicherheitsgründen dann kleine Fußwege zu gehen. Fahrradfahren ist da so, also sieht man vielleicht einmal am Tag irgendwie, wenn es hochkommt, jemand, der sich traut, dann mit dem Fahrrad durchzuradeln. Ja. Und das schätzt man dann natürlich jetzt auch wert, auch wenn Köln jetzt nicht unbedingt als die fahrradfreundlichste Stadt gilt, aber als ich eben jetzt mit dem Fahrrad, was ich mir gerade noch ausleihen konnte von einer Freundin, hier zum Rotonda geradelt bin, da dachte ich doch, ach Mensch, das ist schönes kleines Freiheitsgefühl, sag ich jetzt mal.
Und ich weiß nicht, wie weit du schon auf die in die Zukunft blicken kannst quasi, aber glaubst du, Köln wird nochmal eine Rolle spielen wieder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist durchaus zeitlich begrenzt. Ich habe das auch immer gesagt, ich habe bei der GEZ gesagt, das ist aber auch klassischerweise so, dass die digitalen Botschafter 1 bis 2 Jahresverträge haben. Also da wirklich einfach nochmal für sich so einen Perspektivenwechsel vornehmen wollen, das, was sie gelernt haben, eben in andere Länder und in andere Ökosysteme reinzutragen. Und ich denke mal, ich werde das Jahr voll machen. Und dann hat mich aber Köln auf jeden Fall wieder. Ich freue mich schon. Ja.
Und du hast davor eben einige Jahre das Startup-Ökosystem hier begleitet, beraten, dadurch, dass es noch gar nicht so alt ist, auch mal natürlich so ein bisschen mitgeprägt.
Ja.
Jetzt bist du zwar gerade woanders, aber trotzdem will ich das nochmal ein bisschen anzapfen. Wie ist dein Blick auf das, was hier in Köln, in der Digitalwirtschaft, in der jungen Tech-Szene passiert? Steht ja doch immer so ein bisschen im Schatten. Gefühlt ist es etwas, sind die Unternehmer hier etwas stiller, was es angeht, aber wie ist dein Blick auf die Gründerszene hier in Köln?
Ich finde es ganz toll. Also ich finde, das hat eine ganz, ganz tolle Dynamik, die in vielen deutschen Städten jetzt passiert ist. Also wo es irgendwie auch darum ging, eben nicht so eine Berlin-Zentriertheit zuzulassen, sondern haben sich viele kleine, sehr, sehr wertvolle Ökosysteme entwickelt. Und Köln hat auch gezeigt, dass es ganz, ganz tolle, talentierte Gründer hat, dass es ein sehr, sehr guter, meines Erachtens nach, Gründungsstandort ist. Und ich glaube, man sieht das allein an der Vielfalt auch der Startups, die sich hier angesiedelt sind. Also eigentlich ist Köln so als Medienhochburg bekannt, aber wir haben ganz tolle Startups in den ganz unterschiedlichen Bereichen, was auch dafür spricht, eben was für eine Vielfalt im jungen Unternehmertum hier herrscht. Und die Investorenseite kommt, also es gibt viel mehr Investoren, als man vielleicht auch so auf den ersten Blick denkt, eben auch, weil da ein gewisses Understatement noch am Werk ist, was absolut auch in Ordnung ist. Es gibt viele Ökosystemspieler, die sehr, sehr tolle Arbeit machen, eben allen voran beispielsweise die Antje Lienert mit Köln Business und andere. Mit X-Deck bin ich beispielsweise immer noch in Kontakt, was ich auch ein tolles Beispiel finde, eben für diesen Zyklus. Also die Fund-Off-Leute, Jungs sind sicherlich so einer der Vorzeigeunternehmer, die Stadt zu bieten hat.
Das waren die Gründer von den Ergo-Bags, ne, den ergonomischen Rucksäcken, dann jetzt, glaube ich, ein eigenes Gebäude gebaut in Ehrenfeld und eben noch jetzt wieder Startups, die gefördert werden da auch, ne?
Genau. Und das ist ja genau der ideale Weg, ne? Dass die erfolgreichen Unternehmer und Startup-Gründer sich letztendlich nicht darauf ausruhen und anfangen, irgendwie nur in Gold und Immobilien zu investieren, sondern eben auch den Anspruch haben, zurückzugeben. Ja. Und die haben ein eigenes Inkubationsprogramm, ein Inkubatoren-Programm auferlegt, haben einen Coworking-Space. Das heißt, sie treiben jetzt auch mit dem Wissen, mit der Erfahrung, die sie haben, letztendlich auch natürlich mit dem Geld, mit den Ressourcen, das voran, da weiter den Nährboden darzustellen für die Leute, die es eben noch schaffen wollen.
Klingt das alles ganz wunderbar positiv? Wo gibt es noch was, wo sich was tun muss? Meiner Meinung nach?
Im Startup-Bereich jetzt?
Wir können gerne auch zu den anderen kommen, aber vielleicht erstmal da.
Ja, ich glaube also nach wie vor, das ist aber wahrscheinlich kein Kölner Problem per se, sind große Runden immer noch so ein Thema. Also es ist noch viel klein, wenn man jetzt auch auf die Finanzierungsrunden so hier im Kölner Ökosystem schaut, was die größeren Tickets angeht, geht das schon oft noch ins Ausland oder durchs Ausland.
Ja.
Da reden wir aber, glaube ich, auch schon seit Jahren drüber, braucht einfach noch eine Zeit, damit sich das ändert. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten finde ich, glaube ich, die Dynamik toll. Klar, es kann immer noch mehr werden. Ich glaube, wir brauchen immer noch mehr Gründungen. Ich habe mir jetzt noch nicht die aktuellen Zahlen angeguckt, was Covid auch für einen Effekt hatte. Mhm. Die Leute werden ja in Krisen eher ein bisschen risikoscheuer, dass sich das zum Beispiel auch auf die Gründung ausgewirkt hat, dass die Leute sagen, lieber erstmal einen Job und nicht was Eigenes auf die Beine stellen. Das wäre nochmal ganz interessant, was für eine Dynamik das auch hatte.
Das glaube ich. Und du hast ja gerade auch viel, hast du ja gesagt, eben in der Kommunikation unterstützt und mit auch geholfen, die Geschichten vielleicht zu erzählen, die da draußen passieren oder hier in Köln passieren. Da ist eben schon die Wahrnehmung, dass das hier etwas zurückhaltender noch passiert. Also verkaufen sich da Kölner Gründer noch unter Wert?
Ich glaube, der PR-Bereich ist insgesamt, ich habe immer noch viele Anfragen bekommen, obwohl ich ja jetzt gar nicht mehr hier in Köln bin, was auch zeigt, dass zumindest das Thema PR anerkannt wird als ein wichtiges, aber ich glaube, kann immer noch ausgebaut werden, auf jeden Fall. Was mir da besonders aufgefallen ist, ich habe ein Coaching gemacht für den Kür Gründerwettbewerb. Da ging es um das Thema Umweltwirtschaft, war vom Land NRW gefördert. Und da waren wahnsinnig tolle Startups dabei, aber eben, das waren eben die Spezialisten, die ich absolut irgendwie nicht bin, so aus der Wasserwirtschaft kommend, aus dem Energiebereich, ganz, ganz hochspezialisierte Leute mit wahnsinnig guten Lösungen und die haben das Thema PR so, ist einfach so auch nicht ihrs wahrscheinlich, was ich dann wiederum sehr schade fand, weil das waren wirklich die Leute, die irgendwie wirklich KI-basierte Lösungen haben, um die Wasserwirtschaft zu optimieren etc. Da hörst du gar nicht so viel von. Ist vielleicht auch nicht so sexy wie irgendwie ein Marktplatz für Uhren, weiß ich nicht. Also der Retail-Bereich lässt sich natürlich einfach ein bisschen besser verkaufen, ist auch näher vielleicht an den Leuten dran. Aber die wirklichen Lösungen, die sind eigentlich gerade in dem Bereich angesiedelt und da wird viel zu wenig drüber gesprochen, was da für wirklich spannende Sachen erfunden werden, die zum Teil auch aus den Unis ausgegründet werden. Es waren viel dann auch so Uni-Ausgründungen und auch das muss man viel, viel stärker, finde ich, kommunizieren, weil das auch ein Bereich ist, der noch sehr stark ausgebaut werden kann, meines Erachtens nach.
Du hast ja auch, als du hier warst, noch eine eigene Netzwerkreihe, ein eigenes Veranstaltungsformat aufgebaut, wenn ich mich recht erinnere. Wie ist es denn dazu gekommen?
Es war nicht mein eigenes Baby, sondern ich habe es quasi hier in Köln aufgebaut. Ja. Also das ist eine internationale Veranstaltungsreihe, die heißt 12 Minutes Me, kommt aus Hamburg, ist aber inzwischen auch in Istanbul, in Kapstadt werden die veranstalten. Und haben letztendlich jemanden gesucht, die das hier in Köln vorantreibt. Und habe ich mich mit Olli zusammengetan, der hier auch einen bekannten Slow-Working-Space leitet. Ja. Und
das Wertheim, ne?
Genau, ja. Genau, das Wertheim. Und wir haben irgendwie ein super cooles Team gebildet, fand ich, so unterschiedlich wie wir sind, auch da ganz, ganz toll, ganz tolle Zusammenarbeit, und haben das hier aufgezogen. Und das ist innerhalb von kürzester Zeit, also da sieht man auch, finde ich, wieder so die Vorzüge von Köln. Die Leute lassen sich gerne auf was Neues ein, sind irgendwie offen für neue Formate. Und ich glaube, nach 2-3 Mal hatten wir irgendwie die Hütte voll. Also haben immer unterschiedliche Speaker, die genau 12 Minuten Zeit haben, ihre Geschichte zu erzählen. Und dann hat das Publikum noch genau 12 Minuten Zeit, Frage und Antwort zu stellen. Also man muss wirklich lernen, auf den Punkt zu kommen. Ja. Und ganz, ganz tolle Dynamik, immer super Stimmung. Und da habe ich dann natürlich auch probiert, die spannenden Persönlichkeiten und Geschichten, die Köln so zu bieten hat, einzuladen ins Wertheim, dass die erzählt werden.
Funktioniert der Kölsche Klüngel also in der neuen Welt oder in der Welt der neuen Unternehmer auch schon?
Auf jeden Fall, ja. Finde ich schon. Also man kennt sich schon, man kommt schnell rein, man trifft sich immer wieder. Es war jetzt natürlich alles irgendwie Covid-bedingt ein bisschen schwierig, aber das fand ich sehr, sehr angenehm. Und da muss man natürlich auch sagen, hat so die Größe des Ökosystems, also wenn es eben nicht so fragmentiert und nicht so riesig ist wie in Berlin, auch große Vorteile, weil du die wichtigen Leute, also die Mover und Shaker sozusagen, wie so ein Till Ohrmann vom Pirate Summit oder so, hast du irgendwie schnell kennengelernt. Oder Tim Schumacher, der habe ich gelernt, auch schon mal hier im Podcast war. Es gibt so ein paar Anlaufstellen, die sind einfach unglaublich wichtig, die haben das Ökosystem sehr, sehr geprägt und die machen hier ganz, ganz tolle und wichtige Arbeit. Die lernst du dann relativ schnell und unkompliziert kennen und mit denen kannst du dann auch super irgendwie neue Dinge auf die Beine stellen beziehungsweise sie mal als Speaker einladen etc. Also das ist schon irgendwie auch schön, dass man so schnell reinfindet.
Ja. Maike, vielen Dank für die Einblicke. Jetzt natürlich noch die Frage, jetzt bist du eine kurze Zeit noch in Köln, bevor es erstmal wieder nach Namibia zurückgeht, dann auch. Was willst du denn unbedingt noch machen, noch unbedingt in Köln erleben, wenn du jetzt für kurzen Besuch hier bist?
gute Frage. Erstmal, weil ich ja noch zu Hochzeiten von Covid ausgereist bin, bin ich schon super happy, einfach wie gerade eben noch kurz durchs belgische Viertel zu streunern, die offenen Cafés und Restaurants zu genießen, einfach irgendwie diese Kölner Lebensfreude auf den Straßen zu erleben, bei Sonnenschein zu radeln natürlich, Sport zu machen. Das reicht mir dann schon, das ist schon das Wichtigste so.
Wunderbar. Maike, ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
Ich danke dir.
Wirtschaft Köln am Platz.
Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, den Job zu wechseln und sich dann nicht getraut, weil es zu sehr nach einem Bruch im Lebenslauf hätte aussehen können? Vielleicht hat das Gespräch mit Maike Neitz ja einige neue Impulse geben können. Wir freuen uns über Feedback, über Kritik oder auch über Anregungen für neue Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Das Ganze immer gern per Mail an podcast@rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite Rotonda Business Club. Nächste Woche gibt es hier bei Wirtschaft Köln Unplugged eine Premiere. Mein Kollege Stefan Merks spricht mit gleich zwei Gästen. Anna Heller und Steffen Potratz-Heller erzählen, wie sie die Hellers Brauerei durch eine trubelige Zeit steuern. Es geht um Bio-Kölsch, um neue Sorten und um das Quartier Lateng, die Heimat von Hellers. Das alles nächsten Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.